Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Subtil ausgeleuchtet, voller erlesener Rubati, frei zumal von jeglicher Vordergründigkeit. Dieser Walzer in F-Moll Opus 70 Nummer 2, gelesen vom französischen Pianisten François-Frédéric Guy. Auf seiner aktuellen, beim Label La Dolce Volta erschienenen CD, ausschließlich Werke von Frédéric Chopin, ein Fest im Zeichen der Sophistication. Blicken wir auf das, was uns erwartet in der kommenden Stunde. Die Jahrhundertaufnahme führt uns ins französische Barock. Auf der Agenda Jean-Baptiste Lullys Tragédie Lyrique Atis. Den Plattencheck beantwortet der Schweizer Komponist David Philipp Hefti. Und wir sprechen gelegentlich zweier neuer Alben mit den Pianisten Alexander Krichel und Martin Klett. Überdies Hinweise auf die DVD Klassik unterm Hakenkreuz, eine Dokumentation von Christian Berger und die aktuelle CD des Organisten Karol Mosakowski mit Werken von Jongen und Poulenc.
Thank you.
Georg Philipp Telemann, der fünfte Satz Repas aus der Sinfonia in S-Dur, Werkeverzeichnis 5021. Weitere letzte Orchesterwerke des Barockmeisters zu finden auf dem aktuellen Album des Ensembles La Stagione Frankfurt mit der Überschrift Schwanengesang, The Last Orchestral Works, erschienen beim Label Classic Produktion Osnabrück. Hoffmeisters Empfehlungen, bleiben wir im Barock, denn es gilt zu feiern in unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen ein Werk von Jean-Baptiste Lully, seine Tragödie Lyrique Atys. Den Stoff zur Oper hatte König Ludwig XIV. Selbst ausgesucht, das Werk unglaublich erfolgreich und daher auch außerhalb des Hofes in Metropolen wie Amsterdam, Marseille, Lyon, Brüssel und natürlich Paris aufgeführt. Zur Jahrhundertaufnahme schließlich in diesen Tagen machte das Werk William Christie, sein Ensemble Les Arts Florissantes und hochkarätige Solisten Manuel Brug.
So üblich getragen, ganz in der Fasson ihrer Barockzeit, hebt die Ouvertüre von Atys an, der vierten Tragédie Lyrique von Jean-Baptiste Lully. Uraufgeführt wurde das Werk in einem Prolog und fünf Akten am 10. Januar 1676 im Schloss von Saint-Germain-en-Laye. Der Mann, der den Franzosen die Oper schmackhaft gemacht hatte, hieß eigentlich Giovanni Battista Lully und stammte aus Florenz. Er wusste, was sein König Ludwig XIV. Wollte. Zum Beispiel keine Kastraten, sondern leichte Tenöre, die sich haut contre nannten. Und einen möglichst mythenreichen Plot, der Anlass für spektakuläre Effekte wie Dekorationswechsel bot. Und der sich trotzdem problemlos auf das Jetzt des großartig absolutistischen französischen Königs beziehen ließ. Oper als Propagandamaschine. Dafür zahlte der Hof das teure Vergnügen, während das Musiktheater in Italien und Deutschland gerade vom Volk kommerzialisiert wurde. Das war später aber auch das Wiederbelebungsproblem der französischen Barockoper. Zu kompliziert, ritualisiert und anspielungsreich. Mit Chören und Balletten zudem sehr aufwendig. Während also die Händel-Renaissance in Halle, Göttingen und anderswo längst in voller Blüte stand, sah man auf dem wiederergrünenden französischen Barockstamm zunächst nur kleine Knospen. Eine davon war die letzte, nie gespielte Oper von Rameau, Les Bourriades, die Nordwinde von 1763. Die wurde erst 1964 in London von John Eliot Gardiner uraufgeführt. Szenisch ebenfalls von ihm und mit englischen Kräften 1982 beim Festival d'Aix-en-Provence. Damals erst kam Bewegung in den französischen Barockgarten. Er erwachte aus seinem 200-jährigen Dämmer. Wie passend, dass Atys, seine eher obskure Geschichte, geht auf Ovid zurück, eine berühmte Schlafszene im dritten Akt enthält. Die offenbart den verschwenderischen Zauber der französischen Barockoper als allegorisches Tableau, allerfeinst instrumentiert. Der Gott des Schlafs nähert sich in Begleitung von angenehmen und düsteren Träumen sowie seinen drei Söhnen, dem schlummernden Atys. Der für den Schlaf typische Klang entsteht vor allem durch die Instrumentalbesetzung mit Flöten, Theorben und Violen. Artis kam 1987 als erste szenische Lully-Oper seit 200 Jahren in Paris heraus. Es spielte das damals 8 Jahre junge Ensemble Les Arts Florissantes, das der frankophile Amerikaner William Christie begründet und nach einer Rameau-Pastorale benannt hatte. Und durch eine glückliche Laune der Plattengeschichte waren bei der vorausgehenden CD-Einspielung für Harmonia Mundi viele beteiligt, die später zu den stilistischen Chefgärtnern im nun wieder blühenden französischen Barockopernpark werden sollten. Am Cembalo saß Christophe Rousset, der später L'Italon Lyrique gründete. Am Fagott Marc Minkowski, künftiger Chef der Musiciens du Louvre. Blockflöte spielte Hugo Rein, der am Pult von La Symphonie de Marais 2009 eine weitere Attis-Aufnahme leitete. Und im Chor sangen die spätere Starsopranistin Véronique Jeans sowie der Tenor Hervé Niquet, der heute dem Concert Spirituel vorsteht. Stephen Stubbs spielte Laute. Und weil die Erinnerung an diese Jahrhundertaufnahme wie Aufführung so plastisch war, gab ein amerikanischer Bankier, der sie 1987 gesehen hatte, über 3 Millionen Dollar, sodass Artis 2011 in Versailles rekonstruiert werden konnte. Natürlich mit William Christie am Pult und einer neuen Generation Barock-Koryphäen. Eine DVD wurde diesmal erstellt. Und so bleibt sie immer grün. Eine längst obskure Oper, die den Grundstein gelegt hatte für die heute noch lebendige Auseinandersetzung mit den Meisterwerken von Lully, Rameau, Charpentier, die wieder zu Musiktheaterhits wurden.
Jean-Baptiste Lullys Attis in der Lesart von Les Arts Florissantes unter William Christie. Solisten unter anderem Guy de May, Gilmette Laurent, Agnès Meillant und Jean-Paul Fouchécourt. Fraglos eine Jahrhundertaufnahme. Dank an Manuel Brug.
Buonasera, mi pardoni.
Da findet das in die Jahre gekommene Adjektiv himmlisch wieder sinnstiftende Verwendung. Mezzosopranistin Adele Charvet mit einer Arie des italienischen Barockkomponisten Giovanni Porta. Adele Charvet begleitet vom Ensemble Le Consort. Charvets neues Album Teatro Sant'Angelo erschien beim Label Alpha Classics. Was uns führt in den Klangkosmos des russischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Sergei Rachmaninow, dessen Geburtstag sich unlängst zum 150. Male jährte. Und naheliegend, dass viele Pianisten anlässlich des Datums den ohnehin gut bestückten Katalog um ihre Rachmaninow-Lesarten bereichern wollten. Dazu gehört der Hamburger Pianist Alexander Krichel. Mit dem Album Mai Rachmaninow legte er seine zweite Rachmaninow-CD vor und damit eine durchaus persönliche Hommage an die Klaviermusik des Meisters. Ich traf Alexander Krichel vor der Sendung zum Gespräch über die CD. Herr Krichel, Sie haben Ihr aktuelles Album mit Mai Rachmaninow überschrieben. Welche persönlichen Botschaften verbinden Sie mit der CD?
Das Album enthält eben die Werke, die ich sehr stark mit Rachmaninow verbinde, und ich habe ja überhaupt biografisch auch immer wieder mit ihm zu tun gehabt. Er war in wichtigen Momenten für mich da. Meine erste Begegnung mit Rachmaninow werde ich auch nie vergessen. Ich war, glaube ich, 9 Jahre alt auf einem Klavierwettbewerb und habe mit meiner Klavierlehrerin gesprochen, und dann hörte ich, wie ein älterer Teilnehmer sich mit diesem Prälude in Cis-Moll einspielte, und ich war wie versteinert, als ich das gehört habe. Man muss ja wissen, das war alles noch vor der Pubertät. Das war alles noch, bevor ich wusste, was heißen wirklich große Emotionen. Aber ich wusste, was da passiert in diesem Stück ist groß. Und diese Faszination hat mich dann mein Leben lang begleitet. Und also auch auf den ersten Tourneen durch Südamerika und Japan habe ich die Tutablo, die ja eigentlich das Herzstück dieses Albums sind, gespielt und verbinde die natürlich mit diesen Konzerterlebnissen. Das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow war das Stück, das ich meinem Mentor Wladimir Krajniew vorgespielt habe, wenige Stunden vor seinem Tod. Und so habe ich dann irgendwie gedacht, dass gerade jetzt zu diesem runden Geburtstag von Rachmaninow so ein persönliches Geburtstagsgeschenk von mir sich irgendwie genau richtig angefühlt hat.
Schauen wir konkret auf das Werketableau des Albums. Welcher Dramaturgie folgt die Auswahl und gibt es gegebenenfalls ein klanglich-ästhetisches Zentrum innerhalb des Tableaus?
Also es ist ein bisschen meine Idee gewesen, meine Biografie, Rachmaninows Biografie und die Verbindung der Biografien auf diesem Album darzustellen. Deshalb war es für mich folgerichtig, mit diesem Prälude in Cis-Moll, das ich eingangs erwähnt habe, meiner ersten Begegnung mit Rachmaninow zu eröffnen. Und es ist ja auch eine der ersten Kompositionen von Rachmaninow selbst. Es ist eigentlich auch der Grund, weshalb er in den USA oft auch Mr. C-Sharp Minor, also Mr. Cis-Moll genannt wurde. Ein Stück, das er immer wieder spielen musste, das er am Schluss sogar gehasst hat. Also ich eröffne mit den Prälude. Die Prälude sind ja auch eigentlich traditionell Vorspiele vor einer barocken Tanzsuite beispielsweise. Also sie wurden ja traditionell als Vorspiele genutzt. Das heißt, ich benutze diese drei Prälude, die auch wirklich zu den ersten Stücken gehören, die ich von Rachmaninow gespielt habe, als erste Werke. Darauf folgen dann die Corelli-Variationen, und die Corelli-Variationen zeigen eben viele unterschiedliche Facetten des Lebens, haben auch diese authentische emotionale Ehrlichkeit. Und dann eben spiele ich diese Etude Tableau, die sicherlich das Herzstück, das längste, das größte Werk sind von diesem Album und auch definitiv eins der schwersten Werke, die für Klavier komponiert wurden, weil Rachmaninow hier wirklich komplett an die Grenzen des Spielbaren geht, um eben verschiedenste emotionale Welten zu eröffnen. Dann eben im Anschluss an die Etude Tableau entlasse ich das Publikum mit der Vocalise in der Transkription von Zoltán Kocsis, bei der dann eben dieses Gesangliche nochmal auf die Spitze getrieben wird, dadurch, dass es ja im Original ein Werk für Gesang ist. Es ist eben ein Lied, das auf einem Vokal gesungen wird mit Begleitung, und dieser Transkription begleite ich quasi mich selbst auf dem Flügel.
Viele verbinden mit der sogenannten russischen Schule, auch übrigens konkret mit den Klavierwerken Rachmaninows, ja die große Pranke, den opulenten, forcierten, auch lodernden Zugriff. Beim Durchhören Ihres Albums scheint allerdings ein differenzierteres Bild jenseits solcher Rachmaninow-Klischees auf. Da finden sich subtil abgeschmeckte Farben, Zwischentöne, eine nuanciert gesetzte Dynamik, eine breite Palette von Lautstärkewerten. Wie möchten Sie Ihren Rachmaninow auf Klang beschrieben wissen?
Also es stimmt, die russische Schule gilt ja auch als die Schule des großen Klangs. Und ich denke, was viele verwechseln, ist, dass großer Klang nicht automatisch laut heißt, sondern dass es eben um die Vielfalt des Klangs geht, dass es um Legato, um wirklich maximales Legato und sich selbst zuhören geht. Also dass man da nicht einfach die Finger spielen lässt, sondern dass man ganz genau mit dem Herzen, mit den Ohren dabei ist und weiß, wo bin ich gerade klanglich und wo möchte ich jetzt hin? Was ist meine Richtung? Und ich denke, dass genau das das Wichtige ist, dass man spürt, dass die Emotionen, die ich versuche zu vermitteln, in dem Moment auch wirklich ehrlich gefühlt sind. Insofern finde ich, dass auf der einen Seite dieses Fragile, dieses Zerbrechliche, dieses auch zum Teil Selbstzerstörerische, dass sich das auf der einen Seite durch riesige Explosionen in der Musik ausdrücken kann, aber auf der anderen Seite eben auch durch ganz fragile, ganz einsame Töne und dann vor allem auch die Pausen dazwischen, in denen zwar nichts klingt, aber unfassbar viel passiert.
Rachmaninows Klavierwerk mit seinen virtuosen Herausforderungen, verleitet das eigentlich den Interpreten eher zum Risiko oder neigt man dazu, auf Sicherheit und Kontrolle zu spielen?
Eigentlich befeuert diese Frage auch meine Philosophie, die ich für das Erlebnis auf der Bühne habe. Das ist ja die alte Neuhaus-Schule, Richter war Neuhaus-Schüler, Gilels, Radulupu und eben auch Kreinev, bei dem ich studiert habe. Auf der Bühne geht es darum, kalte Finger zu haben, einen kühlen Kopf zu haben und ein heißes Herz zu haben. Also es, mit den kalten Fingern würde ich nicht wörtlich nehmen. Es geht einfach darum, nicht mehr über die Finger nachzudenken, nicht mehr über die Analyse nachzudenken, sondern das ist dann alles abgeschlossen und auf der Bühne geht es darum, ehrlich und authentisch zu spüren. Insofern auf jeden Fall, meine Antwort ist hier die Risikobereitschaft.
Über Rachmaninows Spiel, seine Pianistik sind ja zahllose narrative Klischees, auch Ressentiments im Umlauf. Im Allgemeinen aber ist man sich darüber einig, dass es sich um einen der besten Pianisten aller Zeiten handele. Was sich erweist auch beim Anhören der erhaltenen Tondokumente aus den 1920er, 30er und 40er Jahren. Viele davon heute auch als CD erhältlich. Wie schätzen Sie seine Pianistik ein anhand von solchen Preziosen?
Also man hört natürlich, dass er ein phänomenaler Pianist ist und dass es ihm gerade bei seinen Interpretationen auch sehr darum ging, zu zeigen, wie intelligent sie auch komponiert sind. Ich denke, dass ihm immer dieses Image eines ja sehr emotionalen, wenn nicht sogar sentimentalen Komponisten anhaftet. Aber bei aller Emotionalität muss man sagen, die Art, wie er komponiert und wie er diese vielen Töne zusammensetzt, die ja technisch unfassbar anspruchsvoll sind. Und man merkt, dass das ein bisschen, dass er da auch vielleicht drunter gelitten hat, dass er aus einigen Richtungen dann nicht ganz ernst genommen wurde und ich denke dann in seinen Konzerten einfach zeigen wollte, das ist zwar hochemotional, aber es hat auch großen musikalischen Wert, was ich hier produziere für euch.
Im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlungen Pianist Alexander Krichel. Sein aktuelles Album ist Mai Rachmaninow überschrieben, erschienen beim Label Berlin Classics. Und natürlich wollen wir den Pianisten hören mit Rachmaninow. Das Prälude Gismol Opus 32 Nummer 12. Thank you. Sergei Rachmaninow, das Prälud Gismol Opus 32, Nummer 12, eine Aufnahme mit Alexander Krichel. Sein aktuelles Album überschrieben, wie gesagt, Mai Rachmaninow. Hofmeisters Empfehlungen, ganz anderes, hochemotionales Thema im Folgenden. Auf DVD erschienen in diesen Tagen die Musikdokumentation Klassik unterm Hakenkreuz, der Maestro und die Cellistin von Auschwitz von Christian Berger, im vergangenen Jahr bereits in den Lichtspielhäusern zu sehen. Entlang von eindringlichen Porträts von Anita Lasker-Walfisch, der Cellistin aus dem Auschwitz-Orchester, und Dirigent Wilhelm Furtwängler, der sich mit dem Nazi-Regime arrangierte, umkreist der Autor das klassische Musikleben im Dritten Reich. Zu Wort kommen in der Dokumentation neben der hochbetagten Anita Lasker-Walfisch auch Granden des heutigen Klassikbetriebes wie Christian Thielemann und Daniel Barenboim. Ein Ausschnitt.
The fascination of Furtwängler begins with that, with the way that he conducted, the way that he communicated with musicians, the way that he communicated with audience. And there was nothing like it at the time, but every major conductor since, certainly every major conductor alive today, has had to absorb something of Furtwängler in order to achieve what they want to do as musicians.
Es klang so absolut spontan. Auch seine Freiheit mit Tempo war von einer Einfachheit, die war erstaunlich. Man musste natürlich in seine Welt reinkommen, weil es war nicht vertikal. Es war sehr flexibel oft, aber von einer Natürlichkeit. Man hatte das Gefühl, er komponierte es, während er es dirigierte.
Also es gab schlicht niemanden, der so ein Aushängeschild für die in Anführungszeichen deutsche Musik gewesen wäre wie Furtwängler. Und er hat die wichtigsten Klangkörper in Deutschland unter sich gehabt, mit den Berliner Philharmonikern und der Staatskapelle, und hat dort so sein Kernrepertoire besetzt, dass er auch stilbildend war.
Irgendwie wirkt es anders, freier, dunkler, nicht so brillant in einer gewissen Art. Und trotzdem irgendwie ja, von einer großen Gewalt, ohne gewalttätig zu sein. Ja? Also von einer großen Überzeugungsgewalt.
Klassik unterm Hakenkreuz. Der Film von Christian Berger, auch im Zeichen von Dirigent Wilhelm Furtwängler, dessen Rolle im Dritten Reich bis in tiefen Schichten dargestellt und hinterfragt wird. Wir hörten in diesem Ausschnitt den britischen Journalisten Norman Lebrecht, Daniel Barenboim und Christian Thielemann. Die Dokumentation der Deutschen Welle, jetzt auf DVD, erschienen beim Label C-Major. Thank you. Zart und mit Ausdruck überschrieben dieses Fantasiestück Opus 73 Nummer 1 von Robert Schumann. Das neue Album von Cellist Michael Haknasarian und Pianistin Lia Haknasarian versammelt überdies Werke von Khatchaturian, Debussy, Rachmaninov, Komitas, Bloch und Tchaikovsky, veröffentlicht beim Label Rubicon. Hoffmeisters Empfehlungen damit zur heutigen Ausgabe des Fragebogens Plattencheck. Protagonisten der internationalen Musikszene geben Auskunft zum Thema Schallplatten, zum Themenkreis CD, LP und Streaming. Am Rande der Gala der International Classical Music Awards in Breslau traf ich den Schweizer Komponisten David Philipp Hefti, ausgezeichnet mit dem diesjährigen Composer Award für sein stilistisch weit spektriertes Werk, das sich über viele Gattungen hin erstreckt. Der Plattencheck mit David Philipp Hefti.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Da muss ich sagen, das weiß ich nicht, weil fast alle Platten kriege ich geschenkt von meinen Freunden oder ich bin im Abo von Schott natürlich, neue Musik-CDs. Ich muss aber gestehen, dass es unglaublich abgenommen hat, natürlich jetzt auf Kosten vom Streaming.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Brahms-Sinfonien. Ich würde sagen Kubelik.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, das sind Mahler, Bernstein.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Der ganze Mahler-Zyklus mit Bernstein, das war meine Jugend. Witzigerweise nicht Richard Strauss, hätte ich auch eigentlich sagen können, aber Mahler war mir als Jugendlicher immer viel näher.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Also jetzt kann ich nicht schon wieder den Mahler-Zyklus nehmen, aber ich würde es eigentlich gerne. Eine meiner wichtigsten Platten ist Ligeti Solokonzerte, die würde ich bestimmt mitnehmen. Okay, Ligeti, die großen Orchesterwerke würde ich auch mitnehmen. Und dann als Gegenstück vielleicht Wohltemperiertes Klavier von Bach mit Andra Schiff.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Viele Bach-CDs, tatsächlich Klavierwerke, am liebsten wirklich mit Andra Schiff. Er war ein Freund meines ersten Klarinettenprofessors. Darum habe ich irgendwie eine ganz besondere Beziehung zu ihm und seiner Klavierkunst. Ja, vielleicht das.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Eigentlich schon sehr wichtig. Also sie sollen schon ein Eyecatcher sein, irgendwie, auf Schweizerdeutsch würde ich sagen, glustig mache. Ja, dass man Lust hat, reinzuhören.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Ja, es ist natürlich eine musikalische Fotografie, es ist eine Momentaufnahme, die jetzt gerade historisch betrachtet unglaublich interessant sein kann für die Entwicklung oder Rezeptionsgeschichte eines Werkes, also sehr wichtig.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Ich habe sie nicht gezählt, ich schätze 3000.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Ich höre seit Jahren eigentlich kaum mehr Platten. Ich gehe nur noch in die Live-Konzerte. Ich habe auch keinen CD-Player mehr, muss ich gestehen. Die CDs, die sind in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer, in einem Regal stehen die da und stauben vor sich hin, muss man sagen. Also ich bin jetzt echt auf Streaming gewechselt und da höre ich, was mir unter die Finger kommt.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, aber nur eigentlich über den Aspekt, macht es Sinn, noch Platten zu produzieren. Und zwar nicht Aufnahmen produzieren, das macht selbstverständlich Sinn, aber die dann physisch rauszugeben. Also das ist für mich ein ganz großes Thema im Moment. Aber es ist nicht mehr so wie früher in der Jugend, wo man die Aufnahmen verglichen hat. Da hast du das gehört von eben Bernstein, wie der das gemacht hat und so. Das habe ich schon lange nicht mehr. Und ich muss sagen, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fehlt das eigentlich.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Heute Streaming. Ich bin natürlich ein Kind der CD, also die Platte ist einfach genau, das war ganz früher mal, aber ich bin mit der CD groß geworden.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ich gehe davon aus, dass alles Physische verschwinden wird.
Im Plattencheck der Schweizer Komponist David Philipp Hefti. Noch, auch dies sei erwähnt, sind viele seiner Werke auch auf CD zu haben. Thank you. Children's Song Nummer 6. Chick Corea, der legendäre Jazzpianist, 2021 gestorben. Corea als Pianist und Komponist auch ein Musiker mit Klassikambitionen. Viele seiner Werke bereits heute Standards, wie beispielsweise seine Children's Songs. Und es verwundert kaum, dass das Label Warner Music Spain jetzt ein Konzert auf CD veröffentlichte, das ausgewählte Werke des US-Amerikaners in Orchester bearbeitet. Vorstellte im Sommer 2021 in Alicante. Überschrieben ist das Album The Chick Corea Symphony Tribute, Protagonist des Abends unter anderem die Ada Symphonica und damit eines der führenden Orchester Spaniens. Hofmeisters Empfehlungen zur Kammermusik. Zu deren delikatesten Untergattung gehört fraglos das Klavierquintett und viele der führenden Meister haben ihren Beitrag dazu geleistet, wie etwa Schubert, Brahms, Schumann, Dvorak oder Schostakowitsch. Zwei spätromantische Quintette haben jetzt Pianist Martin Klett und das Armida-Quartett veröffentlicht. Das von César Franck von 1879 und das von Franck Martin, selten eingespielt, von 1919. Ich sprach mit Martin Klett über Album und Verbindungslinien zwischen den Werken. Herr Klett, Ihre aktuelle CD an der Seite des Armida-Quartetts stellt gegenüber die Quintette, die Klavierquintette von César Franck und Franck Martin, eine durchaus ungewöhnliche Werkekopplung, zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht zunächst ein paar Worte zum spezifischen klanglichen Spannungsfeld dieser Paarung.
Ja, also wir haben natürlich zwei große Quintette, die sich auf den ersten Blick wirklich stark voneinander unterscheiden. Trotzdem muss ich selber sagen, hat es aus meiner Sicht einen starken Kitt. Also einerseits bewegen wir uns eigentlich in beiden Werken irgendwie im romantischen Spektrum. Schon an verschiedenen Ecken und mit verschiedenen Tonsprachen, verschiedenen Herangehensweisen. Martin ist so dicht und so polyphon, harmonisch extrem reich. Man könnte eigentlich sowas Ähnliches über Franck sagen. Er nutzt einfach die Mittel nur ein bisschen anders. Er streicht quasi mit breiterem Pinsel. Also viel längere Phrasen, viel größere Melodien, noch viel, ich sag jetzt mal, so ein bisschen dicker aufgetragene Begleitfiguren. Also er bewegt sich ein bisschen mehr so im homophonen Bereich. Man hat oft lange Linien in den Streichern und das Klavier hat so kaskadenartige Akkordformationen. Also das ist vielleicht so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Polyphonie versus breiter Pinsel.
Das Franck-Quintett zählt ja mehr oder weniger zum Aufführungskanon. Martins Werk demgegenüber gilt es noch zu entdecken. Und dieser Schweizer Komponist hat es dem Publikum und der Kritik nicht eben leicht gemacht, weil er deren Erwartungshaltungen nicht entsprechen wollte. Er agierte kompositorisch weder als Traditionalist noch als Neuerer, fand dennoch einen ganz eigenen, auch originären Klang. Aus dieser Perspektive, wie würden Sie dessen Klavierquintett beschreiben und einordnen?
Also ich sehe Martins Quintett ganz eindeutig noch in der Romantik. Für mich stellt sich da keine Frage. Also es hat einige Ecken und Kanten, sagen wir mal. Aber letztendlich ist es sehr tonal bzw. modal noch und ja, hat eigentlich was gut Greifbares, denke ich.
Auf ganz eigenwillige Weise Referenz für Martins Schaffen war ja das Werk Johann Sebastian Bachs. Klingt das auch in diesem Quintett durch?
Ich finde das sehr stark. Ich selbst habe ja dieses Werk vor inzwischen bestimmt 15 Jahren zum ersten Mal gespielt und es hat mich sehr fasziniert, dass es sowas Sakrales hat. Also eigentlich höre ich die ganze Zeit Passionsmusik, also insbesondere im ersten und im dritten Satz. Es hat so was Klagendes und sowas Düsteres und auch so von der Figuration, die Martin benutzt, gibt es eben so etwas, ja, was so ein bisschen barock anmutet eigentlich.
Wenn man einen Blick wirft im Allgemeinen auf diese Kammermusik-Untergattung Klavierquintett, fällt auf, viele Komponisten haben nur ein Werk für diese Besetzung geschrieben. Das aber gehörte oft zu deren besten. Worin liegen Größe und besonderer Reiz des Gegenübers von Streichquartett und Klavier?
Also ich habe die Besetzung schon immer sehr geliebt, einfach weil es so eine Größe hat. Man hat irgendwie das Klavier, was doch auch einen ganz schön großen Klang produzieren kann. Und das Streichquartett als in sich geschlossene Einheit, die eigentlich auch ein so großes Spektrum an Klängen zur Verfügung hat. Und das in der Kombination ist für mich eigentlich ideal. Also es hat eine gewisse Symmetrie.
César Franck's Klavierquintett, das erste französische Klavierquintett des 19. Jahrhunderts übrigens. Das ist ein eminent monumentales Werk, hochdramatisch, ein Werk im Zeichen des kompositorischen Aufbruchs auch, aber irgendwie auch überfrachtet. Man wird den Eindruck nicht los, als wolle der Komponist zu viel gleichzeitig, und nur allzu oft wurde das Werk ja auch seitens der Interpreten ein bisschen zu opulent und zu breit gelesen. Bei Ihnen, Martin Klett, und dem Armida-Quartett vernimmt man demgegenüber den Versuch einer Entschlackung und Verschlankung. Würden Sie zustimmen?
Das war auf jeden Fall unsere Absicht. Also man muss auf eine Weise delikat mit dem Notentext umgehen, damit das Werk keine Überforderung beim Hören auslöst. Also man muss sozusagen diese vielen sich aneinanderreihenden Höhepunkte miteinander gut in ein Verhältnis setzen, damit ein wirklich sinnvoller Spannungsbogen entstehen kann. Und dazu kommt natürlich, dass es immer hilft, eine gewisse Transparenz in der Klanglichkeit zu suchen. Und das haben wir durchaus versucht, wobei natürlich trotzdem irgendwie in vielen Momenten das volle, also sagen wir mal, alle Register sollen gezogen werden. Und das haben wir natürlich auch gemacht.
Das Album markiert das Debüt Ihrer Zusammenarbeit mit dem Armida-Quartett. Wie und wo haben Sie zusammengefunden?
Also der direkte Kontakt entstand eigentlich auch schon vor vielen Jahren mit Martin Funder, dem ersten Geiger des Quartetts. Und wir hatten über die Jahre immer mal gedacht, ah, das wäre irgendwie toll, was zusammen zu machen. Und dann, ich glaube, es war 2020, da haben wir dann gesagt, jetzt ist doch die Zeit gekommen und wir möchten zusammen sogar gleich ein Album produzieren. Und dann haben wir uns eben mit der Repertoirefrage beschäftigt und uns für diese beiden Quintette entschieden.
Pianist Martin Klett. An der Seite des Armida-Quartetts spielte er die Klavierquintette von César Franck und Franck Martin ein für das Label Avi. Hören wir einen Ausschnitt aus Martins Quintett in D-Moll, einen Ausschnitt aus dem vierten Satz Presto. Franck Martin, das Klavierquintett D-Moll aus dem Jahr 1919. Ein Ausschnitt aus dem vierten Satz Presto, hier mit Martin Klett und dem Armida-Quartett. Wie erwähnt, César Franck und Martins Quintette, jetzt erschienen mit besagten Interpreten beim Label Avi. Hofmeisters Empfehlungen immer noch und zu Unrecht unter Radar läuft das Werk des belgischen Komponisten Joseph Jongen. Zu begrüßen vor diesem Hintergrund natürlich hochkarätige Einspielungen im Zeichen von dessen Musik. Werke für Orgel und Orchester von Jongen und Francis Poulenc haben der polnische Organist Karol Mossakowski und das NFM Wroclaw Philharmonic unter Giancarlo Guerrero aufgenommen, und insbesondere Mossakowski konnte gelegentlich dieser Einspielung untermauern, warum er derzeit neben anderen Aufgaben als Titularorganist der Pariser Kirche Saint-Sulpice fungiert. Karol Mossakowski über die Symphonie Concertante Opus 81 von Joseph Jongen.
This symphony concertante is really amazing because you have some reminiscence of French modern music like Debussy, Ravel, or even reminiscence of Brahms. This or reminiscence of film music, what we can understand as film music today. But it's amazing how he say something by his music. It's easy to listen. Maybe it's not the words to use, but when you listen that, you are into it from the beginning to end. It's amazing. The dramaturgy of this music is amazing. I wish that this music would be more known.
Organist Karol Mossakowski über die Symphonie Concertante Opus 81 für große Orgel und Orchester von Joseph Jongen, die er für das Label NFM Recordings an der Seite von NFM Wroclaw Philharmonic unter Giancarlo Guerrero einspielte. Ich traf Mossakowski am Rande der ICMA-Gala in Breslau, wo er ebenfalls mit einem Award ausgezeichnet wurde und den Finalsatz von Jongens Werk zum Finale der Gala spielte. Mossakowski jetzt mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Satz Divertimento Molto Vivo. Divertimento Molto Vivo, der zweite Satz aus der Symphonie Concertante Opus 81 von Joseph Jongen. Ein Ausschnitt hier mit Organist Karol Mossakowski, begleitet von NFM Wroclaw Philharmonic unter Giancarlo Guerrero. In einer Live-Aufzeichnung der Gala der International Classical Music Awards 2023 zu hören und zu sehen, das Ganze auch im Online-Angebot der Deutschen Welle. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlung für heute. Die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de. Mit Dank für Ihr Interesse verabschiedet sich Martin Hofmeister. Musik.